Liebe Hörbuch-Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber, herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcast-Studio Wortwelten Berlin bei meinem Hörbuch-Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin und auch Regisseurin und in meinem Podcast geht es um das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. In dieser Folge begegne ich der Bestseller-Autorin Hera Lind, um mit ihr über ihren neuen Tatsachenroman Zeit zu verzeihen zu sprechen, den ich als Hörbuch einlesen durfte. Vielen lieben Dank, Hera Lind, für deine Zeit, für meinen Podcast Yara trifft. Jetzt heute Bestseller-Autorin Hera Lind. Wie geht es dir?
Wunderbar. Wirklich gut. Frühling ist, das neue Buch ist auf Platz 1, habe ich gerade erfahren. Besser geht's nicht.
Es ist so toll, am 2. Mai kommt es raus, nicht wahr?
Ja, aber mir hat gerade eine Freundin aus Düsseldorf aus dem Rewe-Supermarkt ein Foto geschickt. Und da bin ich auf Platz 1 und das Fach ist bereits ausverkauft. Also es ist so nett, sowas zu erfahren und ja, die Freundin freut sich neidlos mit mir und das ist einfach schön.
Ja, Gratulation. Es ist für mich auch so großartig, diese Reisen mit dir gehen zu dürfen als Lesende, als Hörbuchsprecherin. All diese Tatsachenromane sind für mich so spannend. Ich möchte jetzt sehr konkret einmal direkt reingehen in dieses Buch. Deine Protagonistin Rosa, sie lebt noch?
Nein, die lebt nicht mehr. Selbst ihr Sohn Günther lebt nicht mehr. Das spielt ja alles im Zweiten Weltkrieg. Also Rosa war ja eine flüchtende junge Mutter aus Ostpreußen und 1945 beginnt diese Szene, wo sie mit ihren drei kleinen Jungs flüchtet und noch einen Zug in den Westen erwischen will, bis sie merkt, der fährt nicht in den Westen, der fährt nach Sibirien. Da beginnt es ja. Und die Mutter lebt nicht mehr und Günther ist unter dem Schreiben dieses Buches auch über 90-jährig gestorben, wie seine Tochter mir mitteilte, mit einem Lächeln im Gesicht. Denn er hat noch erfahren, dass das Buch seiner Mutter veröffentlicht werden wird und jetzt erscheint.
Dank dir, Hera Lind. Und auch ich muss mich bedanken, weil diese Geschichten wurden ja lange nicht erzählt. Ich habe noch mal kurz recherchiert. Ich hole meinen schlauen Zettel. 8 Millionen Heimatvertriebene gab es, die in der Bundesrepublik eine neue Heimat finden mussten und 4 Millionen in der ehemaligen sowjetischen besetzten Zone. Ja. Und ich muss sagen, meine Mutter gehört zu den Heimatvertriebenen. Und jetzt darf ich durch diese Geschichten, die jetzt erzählt werden, erfahren, wie es diesen Erwachsenen, aber vor allen Dingen auch diesen Kriegskindern ging. Ja. Also ich bin tief bewegt von Rosas Geschichte und von Viktor, der ja dann die Geschichte der Mama aufschreibt. Dich wollte ich fragen, hast du dich da so rein denken können oder gibt es auch in deiner Familie Ähnliches wie Heimatvertriebene, wie Flucht? Wie konntest du das so dramatisch und toll erzählen?
Also einmal muss ich wirklich sagen, ist es mir ganz fantastisch geschickt worden von diesem Günther, der damals ein kleiner Junge war und als einziger seiner Brüder auch überlebt hat. Die beiden anderen treten ja später auf eine Mine, als der Krieg vorbei ist. Er ist der einzige überlebende Junge seiner Mutter Rosa. Die Tochter von Günther hat es mir geschickt und es ist wirklich schon sehr, sehr spannend geschrieben worden. Aber auch ich habe einen Bezug dazu. Interessanterweise, mein Vater und seine Familie, also die gesamte väterliche Familie, ist aus Breslau geflüchtet oder vertrieben worden. Und ich habe meinen Vater nie darüber sprechen hören. Er hat es so tabuisiert und sobald das Wort Breslau oder Schlesien fiel, fiel ihm auch das Gesicht zusammen. Also er war plötzlich ein anderer Mensch und er verfiel in tiefes Schweigen. Und später, als ich dann den Führerschein hatte, haben mein Vater und ich eine Reise dorthin gemacht und es war ja dann Polen. Und ich erlebte meinen Vater so anders, als ich ihn kannte. Nämlich, er wollte allein sein, er hat sich ein Fahrrad geliehen, er wollte alleine zu den Städten seiner Jugend und Kindheit fahren. Und er hat dann auch nie wieder etwas erzählt. Und jetzt begreife ich erst viele Verhaltensweisen meines Vaters. Dieses plötzlich sich ausklinken, abweisend sein, abwesend sein, über Dinge nicht sprechen wollen, das Thema wechseln und auch tiefe innere Verletzungen. Ja, und ich glaube, dass es ganze Generationen gibt, also unsere, die von ihren Eltern vieles nicht wussten. Besonders eben, wenn es Frauen betraf, die vergewaltigt wurden, die vertrieben wurden, die alleine da standen mit den Kindern. Einmal war es eine Sache von Scham, dass die Frauen und auch die Männer darüber gar nicht mehr sprechen wollten. Und zum Zweiten, wir waren Kinder und wir hätten es nicht begriffen. Dieses Wort vertrieben und ja und neue Heimat und so weiter, das hat uns Kinder ja irgendwie gar nicht so tief getroffen, weil wir es ja gar nicht anders kannten. Und wir fuhren auch ein paar Mal zu vertriebenen Treffen und diese Leute waren uns alle fremd in ihrer gemeinsamen Traurigkeit. Und heute begreife ich so vieles und ich bin so dankbar, dass ich diese Stoffe bekomme und aus den spannendsten dann auch Tatsachenromane machen darf.
Also ich bin auch sehr beseelt und sehr dankbar, dass ich über meinen Beruf jetzt so sehr auch in deine Geschichten eintauchen darf. Ich tauche dreidimensionaler ein, weil ich praktisch die ja richtig wachküssen muss. Und muss sagen, diese Geschichten, auf die habe ich lange gewartet, weil dieses Schweigen omnipräsent war. Mhm. Und ich finde auch gesellschaftlich hat sich jetzt ja etwas getan. Und Frauen fassen diese Themen an, sprechen über Vergewaltigung, über diese Scham. Und gleichzeitig beginnt die Forschung oder hat die Forschung ja auch ganz klar gesagt, dass emotionale Erfahrungen der Mutter zeigen sich im Hirn ihrer Babys. Also wie frappant und wie wichtig diese Erkenntnis ist.
Ja.
Was passiert ist, sich widerspiegelt. Also dieses Thema transgenerationale Weitergabe von Traumata.
Ja.
Für mich erleuchtende Momente und bewegende Momente in deinen Romanen. Also du hast diese starke Protagonistin Rosa und dann schwenkt es aber auch nochmal zur Clara in diese Liebesbeziehung ab. Es ist fast gleichwertig. Wolltest du das zeichnen, dieses, was weitergegeben wird, oder ist dir das so passiert?
Natürlich. Clara ist ja am Anfang das Baby, was am Bahnhof schließlich abgelegt wird von einem sowjetischen Offizier, der der flüchtenden Mutter dieses Baby aus den Armen nimmt, während sie in diesen Zug nach Sibirien quasi gestopft wird und hofft, dass dieser Zug in den Westen geht, nimmt der Offizier ihr das Baby weg und legt es am Bahnhof ab. Und die Mutter von Viktor findet ja dieses Baby. Die Mutter von Viktor hat begriffen, der Zug geht nach Sibirien und ist nicht eingestiegen. Jetzt sind Viktor und Clara als Kleinkinder kurz zusammen, ganz, ganz kurz. Und dann trennen sich ja wieder ihre Wege. Viktors Mama geht tapfer zurück in das Dorf Wartenburg bei Allenstein in Ostpreußen. Sie geht einfach dahin zurück. Sie sagt, das ist mein Zuhause. Ich habe nichts anderes. Ich kann mit drei kleinen Jungs auf dem Schlitten bei minus 20 Grad nirgendwo anders hingehen als wieder nach Hause. Und sie sitzt diese Besatzung über Jahre aus mit den Kindern, wovon zwei auf eine Mine treten. Claras Schicksal geht ja dann so weiter, dass sie von ganz anderen Leuten mitgenommen wird, von wiederum Flüchtlingen, die diesen Zug verpasst haben, und landet in Ostdeutschland, auf der Insel Rügen. Da landet Clara und hält sich die ganze Zeit wieder die leibliche Tochter dieser Menschen, die sie mitgenommen haben. Bis Viktor Jahre später als erwachsener Mann dort auftaucht und sagt, deine Mutter ist aus Sibirien zurück und sie ist todkrank. Sie ist zufällig meine Nachbarin in Westdeutschland in einem Auffanglager. Und sie will nur noch eines, nämlich ihre Tochter nochmal sehen. Und da beginnt dann quasi der zweite Teil dieser hochdramatischen Geschichte. Und Clara passiert genau das Gleiche, wie ihrer Mutter passiert ist. Sie ist bereits schwanger mit Viktors Baby. Die beiden werden ein Liebespaar, als sie versucht, in den Westen zu kommen. Und sie landet im Gefängnis und sie bekommt im Gefängnis ihr Kind und es wird ihr wieder weggenommen. Von uniformierten Menschen, die ihr einfach wortlos dieses Baby wegnehmen. Und ein zweites Mal kommt dieses Schicksal, diesmal nicht durch den Zweiten Weltkrieg, sondern durch den Kalten Krieg, durch die Mauer und durch ihren gescheiterten Fluchtversuch.
Sehr bewegend und intensivst geschrieben, auch dieser Gefängnisaufenthalt dieser jungen Frau, wie sie das Kind bekommt und dieses Kind bei ihr ist und es dann ihr weggenommen wird.
Thank you.
ich finde nochmal sehr spannend zu erwähnen, dass jetzt der Zweite Weltkrieg ist mittlerweile 80 Jahre her und wir kommen dazu, das zu benennen. Also Kriegskinder, Kriegsenkel wenden sich diesem Thema zu, beschreiben es. Du gibst diesen Geschichten ein großes Forum, brichst das Schweigen und jetzt durch diese DDR-Geschichte, wo ja nur 35 Jahre vergangen sind, gibst du auch einen Fokus, wo ich ja glaube, da muss auch noch sehr viel erzählt werden. Wann kann man über diese Geschichten erzählen? In welcher Generation?
Ja, auch von ganz, ganz vielen Menschen, die versucht haben, aus der DDR zu fliehen, sei es im Kofferraum eines Autos oder über irgendeine grüne Grenze oder über Ungarn oder was auch immer für damalige Urlaubsländer, für DDR-Bürger. Diese Geschichten kommen auch haufenweise zu mir rein und ich bin wirklich so erschrocken und betroffen, was auch diesen Menschen wieder passiert ist. Und ja, manche haben eben beide Phasen erlebt. Erst den Zweiten Weltkrieg und dann noch das quasi das Eingesperrtsein in der DDR und zu ihren Liebsten nicht rüberkommen in den Westen. Da sind ja unglaubliche Familientragödien passiert. Und die kommen jetzt nach und nach zu mir in meine Schreibwerkstatt in Salzburg, weil ich ja auch immer in meinen Nachworten schreibe, wenn ihr auch eine spannende Geschichte habt, schickt sie mir. Und es ist unglaublich, was da alles sowohl elektronisch bei mir ankommt, als auch in Form von Tagebüchern, Briefen, wirklich noch Einweisungspapieren in das Gefängnis oder Entlassungspapieren. Das wird mir alles geschickt und ich bin einerseits sprachlos und betroffen und andererseits natürlich unglaublich dankbar, dass man mir das alles anvertraut und dass ich daraus einen Tatsachenroman machen darf.
Und so viel gelesen wird und viele, viele Menschen erreicht zur Reflexion. Ja. Weil ich glaube, diese Reflexion könnte man ja auch schon, ich habe auch zwei Töchter, gesellschaftlich noch ganz anders in den Unterricht einbinden, ja, zum Beispiel. Ja. Diese neueren Erkenntnisse, was bedeutet Weitergabe von Traumata?
Absolut. Also neuerdings bekomme ich auch viel von zum Beispiel Deutschleistungskurs oder Geschichteleistungskurs Schülerinnen und Schülern, die über eines meiner Bücher ihre Abiturarbeit schreiben. Und da sind 18-Jährige dabei und sagen, das habe ich nie gewusst und das wurde uns ja so nie vermittelt. Das waren irgendwelche Zahlen im Geschichtsbuch, ein kleiner Abschnitt im Geschichtsbuch. Das hat mich nie berührt. Und jetzt kommt so eine Geschichte und ich habe meine Mutter gefragt, ich habe meine Großmutter gefragt oder meinen Großvater und es wurde mir bestätigt. Und jetzt werden darüber Abiturarbeiten oder auch Seminararbeiten im Studium geschrieben. Und auch das macht mich wirklich so froh. Es ist noch wenig, aber es wird gemacht. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es quasi jetzt auch ein bisschen den wissenschaftlichen Anspruch erhält. Das ist jetzt nicht nur seichte Unterhaltung oder so, sondern das ist eigentlich etwas ganz, ganz Wichtiges, was eigentlich, also mir wird oft gesagt, das sollte Pflichtlektüre im Unterricht sein.
Genau, weil mittels Geschichten können wir lernen. Also durch diese Geschichten erfahren wir diese Zusammenhänge. Braucht es diese neue weibliche Perspektive, um auch Dinge zu verändern?
Auf jeden Fall, natürlich. Die weibliche Perspektive ist so, so wichtig, denn letztlich waren die Frauen und Mütter und Kinder die Leidtragenden, sowohl des Zweiten Weltkrieges als auch später in der DDR, wenn es hieß, Fluchtversuche werden bestraft mit 4-5 Jahren Gefängnis. Die Kinder kamen in ein Heim und wurden oft zur Adoption freigegeben, deren Mütter im Gefängnis saßen so lange. Es haben mich so, so viele einerseits erschreckend gleiche oder ähnliche Geschichten und dann aber auch wieder ganz unterschiedliche erreicht, von denen ich denke, sie müssen erzählt werden, denn die damaligen Kinder sind ja heute erwachsen und zum Teil verhaltensgestört, zum Teil Alkoholiker geworden, zum Teil gewalttätig geworden. Ich hatte hier im Schreibseminar, ich mache ja auch Schreibseminare, die Enkelin von Großeltern, wo der Großvater im Westen gelandet war beim Mauerbau und nicht zurück konnte und die Großmutter war im Osten. Und der Großvater hat mit einem Freund zusammen einen Tunnel gebaut, eigenhändig über 6 Wochen lang nachts von einem Mietshaus im Westen im Keller zu einem Mietshaus im Osten im Keller. Und sie haben die Groß-, damals, die waren jung, die waren ein junges Paar, und der Vater meiner Schreibseminarteilnehmerin war damals der kleine Junge. Mhm. Und die Großmutter mit dem kleinen, also die Mutter mit dem kleinen Jungen, wollte durch den Keller, durch diesen Tunnel rüber zu dem Mann im Westen, und sie sind aber verraten worden. Denn es gab ja überall informelle Stasi-Spitzel. Also es könnte sogar der Freund gewesen sein, der mitgebaut hat. Die haben sich ja alle dann eine großartige Belohnung versprochen und bekamen die auch versprochen. Und letztlich scheiterte dieser Fluchtversuch, nachdem der Tunnel fertig war und der Großvater im Osten ankam und seine Frau und den kleinen Jungen abholen wollte. Und die beiden Erwachsenen kamen je in ein Gefängnis über Jahre und der Kleine kam ins Heim. Dass der später ein gewalttätiger Alkoholiker geworden ist, der seine Tochter geschlagen hat, die wiederum bei mir im Schreibseminar saß und diese Geschichte erzählen wollte, das liegt ja fast auf der Hand. Übrigens hat diese wunderbare Frau, eine Berlinerin, eine sechsfache Mutter, ihr Buch selber geschrieben mit meiner Hilfe. Es kommt bei Drömer Knauer im Herbst auf den Markt. Sie ist selber Autorin geworden, und also ich hätte den Stoff wahnsinnig gerne gehabt, aber sie wollte es selber machen und sie wollte eben ihrem noch lebenden Großvater, der im Westen Berlins wohnt, beweisen, dass die Frau sich nicht freiwillig von ihm hat scheiden lassen, sondern dass sie dazu gezwungen wurde, sonst hätte sie ihren Sohn nie wiederbekommen.
Wenn du das schreibst von Kindern, die den Müttern weggenommen werden, da würde ich ganz kurz eine Passage aus deinem Buch vorlesen. Die Clara sagt dann nämlich: Plötzlich schoss mir der Gedanke an Margot Honecker ein. Man erzählte sich, dass die Bildungsministerin, als die sie fungierte, über Kinder verfügte. Man nahm sie ihren Eltern weg, die politisch mit dem DDR-System nicht einverstanden und damit unbequem für den Staat waren. Diese Kinder und Jugendlichen verschwanden in staatlichen Heimen und erhielten zum Teil sogar andere Namen. Noch heute suchen viele Eltern ihre Kinder. So, da musste ich so schlucken. Da kommt noch ein Satz: Margot Honecker lebte bis zu ihrem Tod in Chile, erhielt Rente von Deutschland und wurde nicht zur Rechenschaft gezogen.
Ja.
Jetzt verschwinden in der Ukraine auch wieder Kinder.
Ja.
Muss sich alles immer wiederholen?
Es wird sich, glaube ich, alles immer wiederholen. Es ist ja nicht nur in der Ukraine so, es ist in vielen, vielen Staaten dieser Welt so, dass die Politik sich einfach auch die Kinder zunutze macht, um sie umzuerziehen, um sie zu kleinen späteren Soldaten für ihr eigenes System umzuerziehen. Das wird immer wieder so sein. Das ist schon in der Antike so gewesen. Es war in der Hitlerjugend so, es war in der DDR-Jugend so. Und es ist einfach so grauenvoll. Ja, wie gesagt, man kann das alles in Zahlen sicherlich belegen und es kommt als Notiz in der Tagesschau oder als Doku irgendwo. Aber um sich mal das Ausmaß dieses Schmerzes überhaupt vor Augen zu führen, sollte man sich mal eines Schicksals annehmen und dieses wirklich mit Herzblut und liebevoll beschreiben und verfolgen. Und ich denke, das ist meine Aufgabe und Gabe, denn ich kann Geschichten erzählen und ich kann sie so erzählen, dass sie zu Herzen gehen. Das erfahre ich jetzt auch von dir wieder. Und die Verkaufszahlen sprechen eben auch dafür. Und ich denke, diese Geschichten werde ich erzählen, solange ich schreiben und denken kann.
Ja, also wann transformiert sich eine Gesellschaft?
Ja.
Wenn man sich dem widmet, wenn man da reflektiert. Also die Hoffnung wäre ja da, dass es sich verändert, oder?
Also solange Menschen willkürlich und mit Gewalt miteinander umgehen, wird sich das nicht ändern. Es gibt natürlich immer Menschen. Von meinen Protagonisten kenne ich viele, die sind friedlich und liebevoll geworden und haben ihren Kindern wiederum eine wunderbare Kindheit ermöglicht. Es müssen nicht alle Kinder, die Gewalt erfahren haben, selber später Gewalt weitergeben, aber es passiert natürlich oft. Und ich kann die Welt nicht ändern. Ich kann nur einzelne Schicksale schildern und vielleicht an die Herzen gehen, das kann ich. Aber Politik machen kann ich nicht und ich kann auch jetzt die Welt nicht ändern oder weltpolitisch die eine Formel ausspucken, dass sich nun alles zum Guten wendet. Das kann, glaube ich, niemand. Und ich auch nicht, weder der Papst noch der Bundeskanzler. Aber ich kann Geschichten so erzählen, dass man als Leserin und Leser seine eigenen Eltern besser versteht oder Großeltern. Oder auch sagt, ich werde mit meinen Kindern anders umgehen.
Was ein unglaublich großer Schritt ist.
Das denke ich auch.
Strukturen zu verändern, in denen man selber aufgewachsen ist.
Ja.
Sich das anzuschauen und eben neue Wege zu gehen. Dann eben nochmal zu diesen Zyklen, Zeitzyklen. Der Zweite Weltkrieg jetzt über 80 Jahre her, der Fall der Mauer 89, nun 35 Jahre her. Auch da, was mich bewegt hatte, sagt Clara, die Grenze ist seit über 20 Jahren offen und die DDR ist Geschichte. Doch wie viele Narben sind auf den Seelen der Menschen und werden nie verheilen? Ich möchte, dass meine Narben endlich verheilen und dazu brauche ich Klarheit. Mhm. Hast du auch eine Stasi-Akte oder irgendjemand in deinem Umfeld? Hast du dich dem auch mal gewidmet?
Ich persönlich bin im Westen groß geworden, also in einer Stadt übrigens, die für Vertriebene errichtet wurde. Es waren 80.000 Menschen in einer Stadt bei Bielefeld, die wurde komplett für Vertriebene aus dem Osten errichtet in den 60er Jahren und es waren nur vertriebene Menschen dort. Interessant, das war meine Kindheit. Aber da wir alle Nachkommen von Vertriebenen waren, wurde das gar nicht thematisiert. Wir wollten da gar nicht mehr drüber reden. Stasi-Akte hatte ich keine, habe aber wohl sehr, sehr viele Menschen kennengelernt durch meine Tätigkeit als Schriftstellerin, die mir ihre Stasi-Akten gezeigt haben oder gebracht haben oder mir davon berichtet haben. Und diese Clara, die in Wirklichkeit Ruth heißt und in Hamburg wohnt, eine ältere Dame inzwischen, die ruft mich noch regelmäßig an und sagt, ich habe wieder was entdeckt. Ich war jetzt wieder bei den Stasi-Akten, ich glaube in Leipzig, und habe da wieder 3 Tage verbracht und habe wieder entdeckt, dass die und die beste Freundin oder der und der beste Nachbar auch spioniert hat und mich ausspioniert hat. Und also die Frau ist Mitte 70 und kriegt immer noch solche unfassbaren Enttäuschungen. Das ist ja wie ein Faustschlag ins Gesicht. Und ich habe die Geschichte dann auch wiederum verändert, denn diese Leute leben ja auch noch und hätten noch Persönlichkeitsrechte anzumelden. Mhm. Insofern habe ich diese Verräter, die sie da verraten haben, als sie über die Grenze wollte, schwanger mit dem Kind, habe ich romanmäßig so verändert, dass sie sich nicht erkennen können und keine rechtlichen Schritte gegen dieses Buch unternehmen können. Mhm. Aber aufgearbeitet oder verarbeitet ist das noch lange nicht.
Das brodelt, das ist ja wie Realität, die lebt. Ja. Die Kriegskinder, die Generation, das finde ich gerade sehr dramatisch, die gehen gerade. Daher meine Frage, wie lange braucht es, wie viele Generationen braucht es, bis man schamfrei darüber reden kann? Müssen dann die Zeugen oder die Täter erst sterben?
Ich denke ja. Also, wie gesagt, die letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges gehen gerade. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, das erscheint erst in 2 Jahren. Ich bin ja schon bisschen weiter. Also wir reden immer über das Buch, was gerade erscheint, was natürlich professionell ist. Aber in meinem Herzen und in meinem Kopf ist gerade schon wieder eine ganz andere Geschichte. Da geht es um eine 12-fache Mutter im Zweiten Weltkrieg. Ich erzähle es auch immer aus der Perspektive der Frau und auch in der Ich-Form. Ich habe dieser Frau eine Stimme gegeben, die schon lange gestorben ist. Die hatte 12 Kinder und hat 9 davon an den Zweiten Weltkrieg verloren. Und selbst ihre Töchter, sie hatte 3 Töchter, davon hat sich eine selbst umgebracht, weil sie von einem russischen, also sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurde. Und sie so für Hitler geschwärmt hatte und für das Dritte Reich, die waren ja auch gebrainwashed. Sie, die Mutter, wusste, dass sie Hitler misstraut und dass sie den hasst und dass sie nichts von dem will und dass sie in seinem deutschen Reich nicht leben will, kriegte aber das Mutterkreuz und musste das annehmen, weil sie sich sonst verraten hätte und ihre eigenen Kinder und ihr eigener Ehemann glühende Hitlerverehrer waren. Hm. Sie musste dieses Mutterkreuz annehmen. Und auf dem Tagebuch, was die Enkelin mir geschickt hat, ist diese Frau drauf am Tag der, also als Foto, Schwarz-Weiß-Foto, da hat sie dieses Mutterkreuz umhängen und man sieht aber in ihrem Gesicht, wie zerrissen sie ist. Also sie strahlt nicht etwa, wie viele Nazi-Frauen stolz darauf waren, sondern sie hat es dann kaum, dass der Fotograf weg war, abgenommen und in die letzte Ecke auf dem Dachboden versteckt, dieses Mutterkreuz. Also sie war sich bewusst, dass sie für das Deutsche Reich und für Hitler und für diesen Nationalsozialismus diese Kinder gekriegt hat. Wie grauenvoll, oder? Und der letzte jüngste Sohn, der zufällig auch Günther heißt, der ist jetzt 95. Also, und der ist der letzte von den 12, die noch leben. Und seine Tochter hat mir die Geschichte geschickt. Auch wieder ein wunderbarer, ich sag immer Volltreffer, um es auf ein Wort zu bringen. Es ist natürlich ein unfassbares Geschenk,
ja,
so einen Stoff zu bekommen. Und auch mit dieser Enkelin, die etwas jünger ist als ich, habe ich ganz hervorragend zusammengearbeitet, weil auch sie und ich, wir haben ja das gleiche Ziel. Wir wollen das einer großen Öffentlichkeit zugänglich machen. Das heißt, wenn sie selber es aufgeschrieben hätte, und das hat sie, dann erreicht es 100 Leserinnen und Leser im Freundes- und Bekanntenkreis und das war's. Aber mit mir erreicht es Millionen. Und sie hat sich jetzt bedankt bei mir. Wir haben gerade die Zusammenarbeit beendet. Das Buch ist fertig. Und sie hat gesagt, du bist mir zu einer guten Freundin geworden. Und ich danke dir, dass du meiner Großmutter eine Stimme gegeben hast.
Ja, diese Geschichten sind wichtig. Und wie du anfangs gesagt hast, dass jetzt Lehrer und Lehrerinnen diesen Stoff auch in den Unterricht holen, um diese Geschichte fühlbar zu machen, transparent und nachvollziehbar zu machen, um sie nicht abstrakt zu erhalten.
Eben.
Weil wir Menschen brauchen Geschichten, nur mit...
Ja, sonst, wenn wir nicht im Herzen berührt sind, dann geht es hier rein und da raus. Besonders für Schüler, die unfassbar viel lernen müssen, oder Studenten, um eine Examensarbeit zu schreiben oder irgendwas. Aber wenn sie im Herzen berührt sind, dann behalten sie es fürs Leben und dann verändert sich auch etwas in ihrer eigenen charakterlichen Wahrnehmung.
Also da gibt's dann die Chance zur Transformation.
Ja, du fragtest, wie viele Generationen das noch braucht. Ich fürchte, dass wenn ich mal nicht mehr bin, dann diese Geschichten auch wieder auslaufen. Ich würde mich freuen, wenn jemand mein Werk dann weiterführen würde. Und da kann ich immer nur zu allen sagen, schreibt Tagebuch, schreibt eure Gefühle nieder, gebt es weiter, denn Geschichten, die nicht erzählt werden, die werden vergessen.
Ja. Ich finde es so großartig, durch diese weibliche Perspektive, die du schaffst, gibt es auch einen Ausblick. Also du schaffst auch immer Hoffnung in deinen Büchern und es bleibt nicht bei, die Frau heiratet jetzt und ist glücklich oder die Frau kriegt ihr erstes Kind und ist glücklich, sondern nein, du gehst rein und erzählst die ganze Geschichte.
Ja. Also diese Art von heiterer Frauenliteratur, das habe ich ja früher gemacht. In meinen ersten 25 Romanen waren es so die heiteren Frauenromane, die schließlich mehr oder weniger damit endeten, dass sie entweder den richtigen gefunden hat oder auch den Mann geschasst hat oder was auch immer. Und dann war es erzählt und das war lustig und heiter und hat für gute Laune gesorgt. Und das war der erste Teil meines Schaffens, so die 90er Jahre. Quasi bis zur Jahrtausendwende habe ich das gemacht und dazu stehe ich auch. Also Stichwort das Supervibe. Mhm. Das hat meinen Namen, glaube ich, groß gemacht und jeder verbindet es auch damit. Aber in meiner zweiten Schaffensphase habe ich jetzt einfach noch viel mehr Verantwortungsgefühl. Ich kann zwar heiter unterhalten und den Leuten gute Laune machen und diese Liegestuhl-Taschenbuchlektüre so nach dem Motto, in jeder Badetasche ist ein Hera Lindt-Buch, wie mal die Welt geschrieben hat oder die Zeit, ich weiß gar nicht mehr. Das ist fein. Das ist auch wirklich, das ist fein. Aber jetzt, glaube ich, habe ich noch eine viel tiefere Verantwortung begriffen für mich selber. Ich glaube, ich habe diese Gabe zu erzählen und ich kann auch sehr tief und ernst und tiefgründig erzählen. Und es muss nicht immer ein Karlauer nach dem anderen sein, wie früher. Wenn ich selber mich mal wieder aufheitern will, lese ich eins meiner alten Bücher und sitze da und fange laut an zu lachen. Das hat seine Berechtigung. Das will ich nicht kleinreden. Aber dieses ist, glaube ich, jetzt wirklich die große Symphonie und das andere war vielleicht eher der heitere Schlager, um mal jetzt in der Musikwelt den Vergleich zu finden. Und meine Leserinnen, und das ist toll, sind mit mir gereift, sind die Leserinnen von vor 35 Jahren, sind mit mir gereift, sind mir treu geblieben. Manchmal kommt eine und sagt, ich habe alle ihre 50 Bücher in zwei Regalen bei mir stehen und wann kommt ihr nächstes? Und ja, auch sie sind mir gefolgt in die ernste, tiefe Geschichte. Ich sage nicht, dass es Literatur ist, aber es ist Herzensbildung.
Ja, dreidimensional. Also wenn ich hier in diesem magischen Raum, in dem ich gerade bin und das Gespräch mit dir führe, schaffst du es sofort. Ich lese die ersten zwei, drei Zeilen und ich bin an diesem Ort, den du beschreibst.
Dann möchte ich mich ganz kurz an dieser Stelle auch mal bei dir bedanken, denn du liest ja meine Bücher jetzt schon seit vielen Jahren ein. Und es kommen oft Schreibseminar-Teilnehmerinnen zu mir, die sagen, ich habe gerade im Auto 7 Stunden dein neues Hörbuch gehört.
Oh.
Und die Stimme ist ja einfach unglaublich toll. Und dann sage ich, ja, das ist Yara Blümel. Ja, super. Und wann liest sie das nächste ein? Und ich habe aber noch 3 da liegen im Handschuhfach und die höre ich mir jetzt alle an. Also auch du hast ja eine ganz tolle Gabe, das akustisch rüberzubringen. Sehr, sehr erfrischend, wie man mir immer sagt. Und das ist ja auch toll. Also da sind wir beide, jetzt lernen wir uns heute zum ersten Mal kennen, ja auch schon seit Jahren ein unschlagbares Team.
Vielen Dank, da werde ich ganz rot. Das sieht man jetzt nicht, wenn man das in den Podcast hört. Ja, vielen Dank für dieses Feedback. Das Buch müssen wir auch nochmal erwähnen. Das heißt, Zeit zu verzeihen. Und das wünschen wir jedem, glaube ich, dass man es schafft, zu verzeihen.
Ja. Und das hat diese Clara, die in Wirklichkeit Ruth heißt, wirklich so bewundernswert geschafft. Sie hat sich selber irgendwann gesagt, ich habe so einen Knoten im Bauch und so eine Wut auf diese Leute und ich werde immer noch so enttäuscht, wenn ich wieder erfahre, dass der oder jener mit dem oder jenem unter einer Decke steckte, für seinen eigenen Vorteil mich verraten hat und mir mein Kind deswegen weggenommen wurde. Und sie hat gesagt, ich könnte einfach nicht weiterleben mit diesem Hass, den sie entwickeln würde. Und sie hat sich tatsächlich einer christlichen Gemeinschaft angeschlossen, gemeinsam mit ihrem Mann, der ja genauso betroffen war. Und ich habe die Familie kennengelernt. Sie haben inzwischen 6 Enkeltöchter. Die waren so hinreißend und liebevoll, auch mit ihrer Großmutter. Und als sie wieder anfing zu erzählen, haben alle 6 Enkeltöchter stundenlang dabei gesessen und wirklich andachtsvoll der Großmutter zugehört. Also eine Hingabe und eine Liebe und eine Wertschätzung innerhalb der Familie. Und das Wort Rache ist eben bei denen einfach gestrichen. Und sie haben gesagt, wir haben den Menschen verziehen. Sie hat sogar 2 ihrer Verräter, also nachdem sie sie ausfindig gemacht hat, zu sich nach Hause eingeladen. Der eine hat sich geweigert, der hat sich so geschämt, der ist nie gekommen. Aber eine Frau ist tatsächlich gekommen und war eine Woche bei ihr zu Hause zu Besuch und hat diese Familie kennengelernt und diese fantastischen Enkeltöchter und die Söhne, von denen einer im Gefängnis geboren wurde. Und hat erst dann begriffen, was sie mit ihrer leichtfertigen Auskunft damals, damit ihr Sohn studieren darf oder irgendwas, angerichtet hat. Und die beiden Frauen sind sich am Ende in den Armen gelegen, weinend. Und letztlich sind sie beide Opfer des Regimes gewesen. Hm. Es gehört eben ein unglaublich starker Charakter dazu, da nicht weich zu werden oder umzufallen wie ein Baum im Wind. Ja. Oder sich sein Fähnchen zu drehen, was natürlich das Einfachste ist, um selber aus der Zwangslage rauszukommen oder aus der Zwickmühle rauszukommen. Das machen ja ganz, ganz viele und ich selber nehme mich da überhaupt nicht aus. Und diese charaktervolle Frau ist sich selbst immer treu geblieben und hat gesagt, okay, und dir verzeih ich, dich lade ich zu mir nach Hause ein. Und damit ist dieser Knoten im Magen aufgelöst und sie ist eine unglaublich heitere, warmherzige und übrigens auch äußerlich sehr schöne Frau. Das ist mir so aufgefallen, als ich sie traf. Sie kam mir entgegen auf der Straße, wir hatten uns verabredet und wir sind uns spontan um den Hals gefallen. Und ich dachte, ja, so sieht eine Frau aus, die mit sich und der Welt im Reinen ist, die verziehen hat. Und sie sah aus wie ein junges Mädchen, obwohl sie Mitte 70 ist.
Hera Lind, vielen lieben Dank. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts und ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, Yara.
Ja, grüße mir den Frühling in Salzburg.
Das mache ich gerne.
Wer weiß, vielleicht hättest du noch mal Zeit, wenn dein nächstes Buch rauskommt.
Vielleicht machen wir noch mal einen Podcast zusammen über die Schreibseminare, was sich hier so abspielt in Salzburg in meiner Schreib- und Romanwerkstatt. Es kommt inzwischen der 300. Teilnehmer und es kommt jetzt eine Frau am kommenden Wochenende, die kommt aus Hawaii. Es ist eine Deutsche, die nach Hawaii ausgewandert ist und sie hat mir geschrieben, ich habe im Februar dein letztes Buch am Flughafen gekauft, im Flieger gelesen, komplett durchgelesen und ich schreibe jetzt meine Geschichte und ich fliege jetzt zurück und ich will dich kennenlernen. Ich komme jetzt zu dir zum Schreibseminar. Also was sich auch hier abspielt zwischenmenschlich in den Schreibseminaren, das ist einen ganzen Podcast wert.
Das ist einfach
eine ganz großartige, fruchtbare Erde von Geschichten, die erzählt werden und von Menschen, die sich hier treffen. Sie kommen als Fremde und sie gehen als Freunde.
Das sind tolle Abschlussworte. Und auch hier sehe ich die Transformation, das Erzählen von Geschichten, wie wichtig es ist. Also vielen lieben Dank, Hera Lind, und auf hoffentlich ganz bald.
Hoffentlich auf ganz bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war mein Hörbuch-Podcast Yara trifft Bestseller-Autorin Hera Lind. Ich bedanke mich bei Wortwelten Berlin für die Podcast-Produktion, bei Meyers Nachtcafé für die tolle Musik und bei euch allen fürs Zuhören. Schenkt mir gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir in die Kommentare eure Wünsche. Teilt die Folgen auch gerne über eure Social-Media-Kanäle, wenn ihr Freude daran hattet. Ich sende euch herzliche Grüße aus Berlin und das tiefe Ein- und Ausatmen nicht vergessen.